Mahlzeit, was macht ihr denn hier?
Wir nehmen wieder einen Podcast auf.
Hallo, ich bin Beate.
Und ich bin Inini.
Wir haben zusammen in einer Mehrgenerations-WG gewohnt und würden euch ganz gerne an unserem Frühstückstischgesprächen dran teilnehmen lassen.
Und unsere Gedanken mit euch teilen. Hallo,
herzlich willkommen
zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
Hallo Inini.
Hallo Beate. Du wolltest heute mit mir über jemanden sprechen, über die du schon ganz oft im Podcast gesprochen hast.
Die ich immer mal wieder erwähnen durfte und wir könnten da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Und über die ich echt nicht viel weiß. Und zwar, es geht um Hildegard von Bingen.
Hildegard von Bingen, genau. Die heilige Hildegard, wie sie auch genannt wird. Hildegard von Bingen, die wurde 1098 geboren.
Eieiei.
Das heißt also, die hat schon einige Jährchen auf dem Buckel, um in Vergessenheit geraten zu sein, zu dürfen. Mhm. So. Diese Hildegard hat in dieser, wie soll ich sagen, jetzt in dieser neueren Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre wir zurückgehen können, aber so ein bisschen verstärkt wieder Wertschätzung erfahren. Und mal, das war ja nun vor 1000 Jahren, ne, so. Und in dieser Zeit hat sie ein Leben gelebt, das eigentlich für uns unvorstellbar ist. Und zwar gibt es einen Dr. Gottfried Hetzka und einen Dr. Wiegard Strelow, die haben sich ganz intensiv vor vielen, vielen Jahren mit Hildegard beschäftigt. Die sind mal in diese ganzen Aufzeichnungen von ihr eingestiegen und konnten feststellen, dass das, was damals von ihr propagiert wurde, aufgeschrieben wurde, in der heutigen Zeit wirksam ist, beziehungsweise sie konnte das damals nicht erklären, aber mit dem heutigen Wissen kann man erklären, was sie damals eigentlich alles geschaffen hat. Also,
was hat sie denn genau gemacht oder was war sie für eine Person?
Hildegard wurde in Bermersheim geboren und zwar als letztes von 10 Kindern. Und das bedeutete zu damaligen...
Was ist denn Bermersheim?
Bermersheim, das ist irgendwo da unten in, keine Ahnung, Württemberg, irgendwo. Bermersheim. Hm. In der Nähe da von Bingen.
Okay.
So, also die wurde damals als 10. Kind geboren und zu dieser Zeit zum Beispiel war das üblich, dass das 10. Kind von Geburt an Gott geweiht war. Das nannte sich Zehend. Mhm. Und dieses Mädchen ist dann mit 8 Jahren von der Familie abgegeben worden. Die kam zur Gräfin Jutta von Sponheim. Mhm. Kam die in eine Klause. Klause heißt, das war so ein Klosterteil. Ne?
Ah,
so.
Okay. Mhm.
Und zwar auf dem Disi Bodenberg. Das ist ganz berühmt bis heute.
Mhm.
Hat sie praktisch eine Ausbildung erhalten, die bestand darin, dass sie dann im Singen von Psalmen unterrichtet wurde und mit den Gesängen, die zur damaligen Zeit, die Klostergesänge dann, ja, da wurde sie praktisch, das wurde ihr gelehrt.
Mhm.
Und später ist diese Klause dann zum Kloster der Benediktinerinnen praktisch aufgebaut worden. Hildegard hat damals nach dem Tod von der Jutta von Sponheim im Jahr, das war 1136, da war sie ja noch ziemlich jung, wurde sie dann einstimmig zur Äbtissin gewählt.
Ach, okay.
So, und so ist dann diese Geschichte entstanden, ja. Sie war eigentlich ziemlich ungebildet, in Anführungsstrichen, denn sie hatte zwar auch Lateinunterricht, aber konnte damit nichts anfangen. Ja? Also sie ist eigentlich nur in diesen allgemeinen Floskeln ausgebildet worden. Ne?
Mhm.
Von klein auf hatte sie schon Visionen und in die sie sich, wie soll ich denn sagen?
Reingelebt hat.
Ja, aber da war sie noch klein, da hatte sie Visionen für uns verborgene Geheimnisse der Natur zu sehen. Mhm. Sie konnte sie sich aber nicht erklären. Ne? Und für sie, als sie dann 15 Jahre alt war, hat sie dann gemerkt, dass sie eigentlich das, was sie sieht, dass das die anderen gar nicht sehen können oder also diese Visionen, ne? Dass sie eigentlich diejenige war, dass die anderen ihre Geschichte nicht teilen konnten, was sie da so von sich gegeben hat. Und das ist sehr interessant, ne?
Ja.
Und als sie dann 43 Jahre alt war, musste sie ihre Visionen ohne einen Kommentar niederschreiben. So, und da sie ja aber nicht Lateinisch konnte und auch nicht
warum
schreiben
musste
konnte,
sie?
Da hat sie einen Befehl von oben gekriegt, von irgendwie so einer Eingebung. Alle diese Visionen, diese Gabe, die sie hatte, diese Seherische, ja, und diese Vision hatte sie dann eben Aufgabe gekriegt, die musst du niederschreiben. So wie du das jetzt gehört bekommst, musst du das niederschreiben. Und das konnte sie ja nicht.
Aber sie nicht schreiben konnte?
Nee, sie war ja weder sie war der lateinischen Sprache ja nicht mächtig. Und Grammatik konnte sie auch nicht richtig wirklich. Und da wurde ihr ein Mönch, der hieß, glaube ich, Vollmar, vom Diese Bodenberg, der wurde ihr dann als Sekretär zur Verfügung gestellt.
Ach, okay. Und dann hat sie das quasi gesehen und er hat...
Und er musste das aufschreiben.
Der
musste das aufschreiben, alles, was sie ihm dann...
Heute nennt man das ja Channeling.
Richtig. Und alles, was sie damals ihm erzählt hat, das hat er aufgeschrieben und da gibt es ganz, ganz viele interessante Schriften und das war eigentlich das, was der Dr. Hetzger praktisch versucht hat, sich einzulesen in diese uralten Schriften und dann haben die im Nachhinein festgestellt, ja, das hat alles Sinn und Zweck, bis heute. Ja, diese Hildegard-Medizin. Und die erste Niederschrift, die hieß Scivias, also Scivias, Wisse die Wege, übersetzt auch, glaube ich, auf Lateinisch. Und dann dafür haben die 10 Jahre gebraucht, um dieses aufzuschreiben.
10 Jahre?
10 Jahre haben die gebraucht, um das einfach, diese Niederschrift zu
schreiben. So viel war das, was sie...
Ja.
Ach, Wahnsinn.
Und wie sagt der Dr. Hetzger und noch viele andere Ärzte, die haben sich dann intensiv mit dieser Heilkunde beschäftigt, die alten Schriften studiert und analysiert. Mit dem heutigen Wissen, also die haben ja ganz andere Möglichkeiten.
Ja.
Oder, und man kann praktisch vom heutigen Stand der medizinischen Erkenntnisse, die wir heute haben, behaupten, dass das, was Hildegard als Heilkunde bezeichnet oder was wir jetzt als Heilkunde bezeichnen, diese ganze Medizin, die sie damals praktisch Eingebung beigebracht hat, ja,
das
alles eine umfassende Medizin ist, ja.
Boah, das ist ja Wahnsinn.
So, und deswegen, ich war damals so begeistert, als ich mit Hildegard angefangen habe, das ist ja, lass mal 30 Jahre her sein, ne? Einfach um mal zu sehen, mit diesen einfachen Mitteln, was die eigentlich so als gut befunden hatte, da ging es Heilung mit Essen und Trinken. Und das fand ich so toll. Da haben wir damals schon angefangen, uns so ein bisschen an ihre Vorgaben zu halten. Es ist sehr interessant, wenn du mit der durchs Jahr ziehst, so naturmäßig.
Ja.
Wenn du jetzt auch weitergehst, das sind viele verschiedene therapeutische Verfahren, die sich bei ihr in dieser Heilkunde mit zusammenfinden. Die Phytotherapie, was heute völlig normal ist, die Lithotherapie, Ausleitungsverfahren, und Balneotherapie, hat der Kneipp auch gemacht, selbst Psychotherapie. Das ist alles die ethischen Maßnahmen, überleg mal, ja, 1000 Jahre zurück. Ja, Wärmeanwendung und vieles andere, was heute einfach noch alltäglich brauchbar ist. Und das fand ich einfach damals schon so spannend. Und deswegen wäre es jetzt für mich einfach mal so ein Moment zu sagen, wir gehen einfach mal so mit Hildegard durchs Jahr. Ich habe da ein ganz tolles kleines Büchlein und da würde ich so ein bisschen mal anfangen und sagen, wir gucken mal, was die da so in den einzelnen...
Aber wurden die Sachen, die sie dann geschrieben hat, wurde das relativ schnell bekannt oder wurde das eher zu der Zeit so verneint und als...
Also Hildegard hat noch viel, viel schlimmere Dinge angestellt. Die hat sich sogar beim Papst dann... das wäre aber zu viel jetzt, ne? Die ist sogar nach Rom gewandert und hat dort ihr Machtwort gesprochen.
Okay.
So, das heißt also, dass diese Verbreitung ich weiß jetzt nicht, wie schnell das verbreitet wurde, aber das war dann damals zu der damaligen Zeit schon ziemlich angesehen. Die ist auch
also die unterwegs. Leute haben das dann auch verstanden.
Ja, ja, sie ist,
weil es gibt ja, ja oft Menschen, die irgendwas rausbringen und die Welt ist, sag ich mal, noch nicht bereit dafür, das zu hören, zu sehen.
Die haben das verstanden. Sie ist dann losgezogen, hat dann auf Märkten ihre Sachen erzählt, dann waren die Leute, doch, die Leute haben das verstanden. So, und dann ist das irgendwann natürlich in Vergessenheit geraten und da fand ich das gar nicht so schlecht, dass die beiden Doktoren, die praktisch jetzt die ganze Sache mal wieder aufgerollt haben und sich so intensiv da eingelesen haben und recherchiert haben, was die eigentlich hinterlassen hat. Ne? Also ich finde es fantastisch.
Mhm.
Bis in die heutige Zeit und auch für die Zukunft. Es ändert sich ja nichts. Ne? Oh.
Ja.
Und dann kann man natürlich jetzt mal, wie soll ich sagen, einige Beispiele, weil Hildegard auch auf verschiedene Krankheiten eingeht. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Januar gehen würden, dann hat sie das immer schon so mit Erkältung und Grippezeit, Husten. Ja?
Mhm.
Husten, Schnupfen, was völlig normal war zur damaligen Zeit wie heute. Da hat sie zum Beispiel, was ich immer toll fand, einen Hustentee zusammengebaut und einen Reizhustentee.
Mhm.
Diese, wie soll ich sagen, die Bestandteile dieses Tees, das kann man heute ganz genauso gut jederzeit wieder nachmachen.
Mhm.
Ich würde ganz gerne mal dieses Rezept euch weitergeben wollen.
Ja.
Ja, man nimmt, das wäre jetzt das, was da steht. Man nimmt 5 Teelöffel Melisse, 3 Teelöffel von Nelkenwurzel, 2 Teelöffel Veilchen, 2 Teelöffel Petunie und 1 Teelöffel Mistel. Und diese Kräuter werden gemischt und daraus wird dann ein Hustentee, den man auf verschiedene Weise machen kann. Man nimmt dann einfach so 1,5 Teelöffel voll und füllt den mit 1/4 Liter kaltem Wasser auf und lässt das ausziehen.
Ja.
Ja, das wäre jetzt eine Art mit kaltem Wasser aufsetzen, dann mindestens 6 Stunden ziehen lassen, dann kochst es kurz auf, lässt es abkühlen und trinkst deinen Hustentee. Alleine diese Pflanzen, die ja heute genau noch so gut da sind, kann man einfach mal ausprobieren. Mir geht es darum, wir müssen das einfach nicht neu erfinden, sondern ausprobieren.
Aber ich finde das so spannend, weil sie hat ja irgendwie zu jedem Monat, erklärt sie einmal, was dieser Monat bedeutet.
Ja.
Und die hat ja zu allen Sachen irgendwie, also Verschönerung der Haut,
ja,
Halsschmerzen.
Mhm. Ja, geh mal in den Januar gucken.
Heilnahrung mit Dinkel, also das ist ja echt so umfassend.
Guck mal, wie sie den Januar erklären.
Hildegard, dieser Monat zeigt sich sehr kalt und feucht, jedoch beginnt sich die Sonne wieder zu heben. Diese Jahreszeit fehlt sowohl der Wohlgeruch des Frühjahrs als auch der Gabenreichtum des Herbstes. Doch gibt es auch im Januar trotz bestehender Kälte wunderschöne Sonnentage im weißen Schnee zu erleben. Auch der Mensch, der in dieser Jahreszeit geboren wurde, bekommt von der Natur viel Kälte, aber auch eine reine Freude mit. Er muss jedoch darauf achten, seine Jugendzeit möglichst unbeschadet zu erleben, damit er nicht durch ein unsittsames Leben in tiefe Traurigkeit stürzt. Hier angekommen kann seine Seele nur durch Reue, durch eigene Einsicht wieder zum guten Ruf kommen und wird so gereinigt. Fortan alles Unehrenhafte meiden. Hört dieser Mensch jedoch nicht auf seine innere Stimme und bekommt Freude an seinem Treiben, so gelangt er zu einer inneren Verhärtung, die ihn zum Diktator seiner Umwelt werden lassen.
Ja, ist schon interessant, ne?
Boah, wie tiefsinnig das ist.
Ja, ja.
Ich möchte den Juni auch noch lesen.
Nee, warte doch, wir können doch noch nächsten Monat nehmen. Wir müssen doch jetzt nicht vom Januar in Juni.
Doch.
Ja, gut. Gut. Okay, wir gehen Juni.
Ja, das wird zu viel, wenn wir alle vorlesen.
Nein, natürlich.
Aber ich fand den Juni irgendwie schön,
ja,
weil sie
mal
meinte,
ja,
in diesem Monat machen die Früchte Fortschritt und ihre Reifung liegt schon in der Luft. Der Mensch, der in diesem Monat geboren ist, hat seine Wärme von der Natur und kann sie richtig entwickelt zu voller Reife bringen. Er hat aber auch starke Schultern, um jede Arbeit sowohl körperliche als auch geistige auf sich zu nehmen und sie zu Ende zu führen. Dazu ist vor allem der zweite Sinn, das Gehör, das Zuhören, für ihn ein wichtiges Detail. Und so wie die berühmte Schafskälte im Juni eine Abkühlung in der Natur mit sich bringen kann, wird diesem Menschen als besondere Charakterstärke auch ein konsequentes Durchhaltevermögen, selbst bei den schwierigsten und weniger vorteilhaften Unternehmungen, gegeben.
Ja, ist das toll? Ha, schön. Fühlst du dich jetzt wohl? Nein, das ist genau, das ist es.
Nee, ja, ich finde die total toll.
Ja, ja. Da könnten wir ja jetzt beim Juni einfach bleiben. Und zwar, was ich eigentlich auch jedes Jahr mache.
Ja, Kräuteröle zum Selbermachen, das ist ja dein Buch.
Essig zum Selbermachen, Weinessig, die Klosterküche kann das nämlich. Ja, ja.
Ja, Wahnsinn. Ich finde das Kloster auch so, die haben echt so eine gute Energie.
Ja.
Also ich muss das sagen, ich lebe ja jetzt zwischen mehreren Kirchen.
Ja.
Und da ist eine gute Energie und das ist so verrückt, weil das ist ja mitten in Köln.
Ja.
Und da ist halt dieses Kloster und da ist so ein rotes, also ein riesiges rotes Metalltor.
Ja.
Und du denkst so, ja, okay, hier ist irgendwie eine Fabrik hinter. Aber wenn dieses Tor weggefahren ist, dann siehst du so einen richtig schnuckeligen Klostergarten. Und ich bin jedes Mal so, wow, das so mitten in der Stadt, das ist so, so toll.
Ja, und ja, diese Energie, die du da spürst, diese Bauten, die du da siehst, die haben sie ja nicht vorgestern gebaut, sondern vorgestern. Mhm. So. Und alleine so ein Haus ist dafür geschaffen worden, um freie Energie zu erzeugen. Das heißt also, alleine dein Gespür jetzt, du bist ziemlich sensibel, du merkst das, dass da energetisch was unterwegs ist. Aber wir haben uns damit nie beschäftigt und ich glaube, es wäre jetzt auch zu weit. Also wir würden jetzt zu weit gehen, wenn wir da in diese Materie eingehen. Aber du hast es ja dermaßen intensiv empfunden, wie schön das ist. Ja.
Ja.
Ja. So, und ich wäre jetzt trotzdem dem Juni ganz gerne mal mit meinem Weinessig.
Ja.
Einfach mal so ein, nee, es geht ganz einfach. Wir könnten, wie soll ich sagen, wunderschöne Kräuteressige selber machen, was wirklich ganz einfach ist. Zum Beispiel ein Knoblauchessig.
Knoblauchessig.
Ja.
Aber das klingt sehr spannend.
Ja, du brauchst dafür 2 Knollen jungen Knoblauch, 300 Milliliter Weinessig.
Weißweinessig?
Ja. Ja, ja. Ich geh einfach davon aus, Weinessig, ja, Weißweinessig, ist richtig. So 100 Milliliter Wasser und 2 Esslöffel Salz und Kräuter. Petersilie, Basilikum und Koriander. Mhm. So in diesen Knoblauch ziehen, die machst du dann ein bisschen, zerdrückst du, damit die ganzen Inhaltsstoffe ausgezogen werden können.
Mhm.
So den Koriandersamen und Essig und Salz in einen Topf geben, Wasser, und aufkochen. Einmal kurz aufkochen und danach kannst du die Kräuter zufügen.
Mhm.
So, und wenn man das dann für 2-3 Wochen einfach stehen lässt, hast du den besten Kräuteressig, den man sich so wünschen kann.
Spannend.
Ja, das sind einfache Sachen, was jeder nachvollziehen kann.
Ja. Nee, aber finde ich richtig cool, dass du da diese Frau jetzt wieder...
Ja.
Entdeckt hast und was sie so für Rezepte hat.
Ja, ja, völlig, völlig schöne, nachvollziehbare, heute machbare. Es ist ja nach wie vor machbar. Ja.
Mhm. Oh, sie hat sogar Desserts entwickelt.
Ja, komm.
Obstsalat mit Zimtsahne.
Naschkatze, komm.
Eieiei, aber Zimtsahne klingt gut. Mhm. Das ist nur ein Dessert. Du wolltest ja auch nicht übertreiben.
Nein, komm, aber das gehört mit rein. Obstdessert mit Zimtsahne, komm. Also, aber zur damaligen Zeit, das ist einfach so.
Wahnsinn, ne? Also 3 kleine Äpfel, eine Orange, 150 Gramm Weintrauben, kernlos, 30 Gramm Korinthen, 30 Gramm Mandeln, gestiftelt, 30 Gramm Walnusskerne, das ist ja nicht mein Rezept, aber okay.
Nee, kannst du weglassen.
Rohrzucker, einen halben Esslöffel, 2 Esslöffel Zitronensaft, 100 Milliliter Schlagsahne und Zimtpulver.
Mhm.
Aber Wahnsinn, dass es das damals schon gab und das ist ja ein Rezept, das kannst du heute super machen.
Das Tolle ist, Hildegard hat zur damaligen Zeit nichts vom Zucker gehalten.
Ja.
sondern für sie gab es nur diesen Rohrzucker. Der Rohrzucker war das, was sie, Honig und Rohrzucker. Mhm. Den Honig hat sie aber verarbeitet in ganz tollen verschiedenen Varianten, aber zur damaligen Zeit war der Rohrzucker ganz noch, also unser Haushaltszucker, das war einfach nicht da, das gab es nicht. So, und deswegen habe ich mir, als ich das damals so ein bisschen verinnerlicht hatte, habe ich mir immer wieder gesagt, ja, ich brauche den Zucker nicht. Der Rohrzucker, der ist schon mal von Natur aus so leicht karamellisiert. Ne? Mhm. So, also verwende ich seitdem diesen Rohrzucker. Mhm. Also nicht bewusst gewollt, sondern das ist einfach so hängen geblieben. Ne? Mhm. So, und Obstsalate kann man ja immer toll machen. Ne? Ja. Wir könnten hier aber noch mal so ein bisschen in die... Ach, Juli, wolltest du nicht? Obwohl, dann könntest du ja noch ein bisschen eine Sonnenbrandcreme machen.
Kirschen.
Kirschen sind auch gut.
Kirschmuffins.
Willst du Kirschmuffins packen?
Nein, ist okay.
Naja.
Aber ich finde es mega interessant.
Ja, alleine dieses Muffins-Rezept. Ich meine, ja,
wir brauchen die jetzt nicht alle
von Nein. Aber die haben ja damals keine Muffins. Das hatte jetzt praktisch Sinn und Zweck dieser ganzen Erforschungsarbeit. Ist das alles toll rausgekommen, ne? Ja.
Wow. Mhm. Ja, mega spannend.
Aber ich muss dir trotzdem noch eine Sonnenbrandkompresse machen. Wenn Sonnenbrand im Sommer, Sonnenbrand.
Ja, alleinsam.
Mit Leinsamen.
Verrückt.
Ja. Du nimmst also praktisch 3 Esslöffel Leinsamen und 1 Liter Wasser, kochst diesen Leinsamen auf und salzt das dann ab. Das ist dann, dieses Wasser ist dann so leicht schlemmig. Ja,
ja. Ja.
Und mit diesem ungefähr 40 Grad warmen Leinsamenwasser legst du dir dann deine aufgebrannten, angebrannten Stellen und schon kriegst du den Heileffekt.
Das ist verrückt, weil wir haben mit Leinsamen auch so Matsche selber gemacht,
ja,
mit den Kindern.
Ja, aber das ist
eigentlich
voll. Und damit kannst du dir, außer mit Buttermilch, wie ich immer sage, kannst du dir hiermit auch deinen Sonnenbrand heilen.
Wow.
So, also Hildegard ist jetzt für mich einfach so ein Anstoß, dass der eine oder andere vielleicht so ein bisschen inspiriert wird, sich mal damit beschäftigen.
Mir ist auch eben eingefallen,
ja,
dass ich mal zu einem Vortrag wollte über Hildegard.
Ach ja.
Aber ich bin nicht hingegangen.
Ja. Aha.
Das bereue ich jetzt gerade so ein bisschen.
Ja.
Aber ich habe ja eine Hildegard neben mir sitzen.
Ja, du fragst dann einfach.
Natürlich. Ich frage dann einfach. Ja, mega. Hast du Lust auf einen Kakao?
Oh.
Oder
also,
willst du noch ein bisschen weiter hilden?
Hildegard war gar nicht in der Kakaoabteilung.
Das ist immer traurig.
Ach nee, wir hielten nicht weiter. Ich glaube, diese Anregung jetzt, einfach mal sich mit Hildegard zu beschäftigen, weil das war was vor 1000 Jahren.
Oder hast du noch was, wo du so denkst, so das ist das, was mir von Hildegard so
hängt, nee,
was man weitergeben muss?
Eigentlich dieses Allumfassende, dieses Wissen von vor 1000 Jahren, was heute nach wie vor gültig ist. Das ist für mich einfach dieser Moment zu sagen, kommt, es ist nicht alles schlecht von früher.
Ja, und dass man mit all diesen natürlichen Sachen alles machen kann.
Ja.
Also, dass dieses Künstliche, was wir herstellen, gar nicht nötig ist.
Richtig, das möchten wir damit vielleicht mehr bewusst machen, ist richtig. Sehr schön. Danke, Hildegard.
Ja.
Gut. Na gut, ich lasse...
Wusstest du, dass ich mal einen Huhn hatte, das Hildegard hieß?
Ja. Ich glaube, ja, das hattest du mal erzählt. Dein Huhn hieß Hildegard.
Ja.
Mhm.
Schöner Name.
Ist es auch. War zwar nicht die heilige Hildegard, aber das
Huhn... Aber nah dran.
Nah dran, sehr schön. Sehr schön. Ja, okay. Also man sollte sich einfach mal wieder zurückbesinnen. Ne?
Ja.
Sehr schön. Gut, dann...
Okay, dann sagen wir... Ciao, Kakao!